Predigttext für heute wird euch bekannt vorkommen. Ich habe es fast gerade gesungen. Matthäus 5, Verse 1 bis 12. Da wird berichtet: Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Mach uns zu Menschen, die dich widerspiegeln, Herr Jesus, dass die Welt durch uns dich erkennt. Amen. Als Jesus seine Jünger auf diesem Berg versammelt, und das Wichtige sind die Jünger, die Bergpredigt ist für Jünger und Jüngerinnen, eh klar, im Griechischen ist es ein Wort, wir müssen es extra dazu sagen. Also, als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger und Jüngerinnen, eh schon wissen, ich sage das jetzt nicht jedes Mal dazu, und seine Jünger kamen zu ihm, steht da. Die Bergpredigt ist nicht für alle. Das Volk, wie es heißt, hört zwar auch zu, erfahren wir am Schluss, da sind sie dann ganz fertig, weil er so predigt, aber bestimmt ist diese Predigt für die Jünger. Es hat immer wieder diesen Versuch gegeben, dass man aus der Bergpredigt so eine Grundlage für eine allgemeine Moral macht oder als Anleitung für eine Politik, die zum Frieden führt. Aber das funktioniert nicht. Ich meine, es wird schon funktionieren, wenn sie alle dran halten. Ohne Ausnahme. Und das ist der Haken. Sie tun es nicht. Man schaut euch die Welt an. Da ist viel zu viel Angst. Angst, ich könnte zu kurz kommen. Wenn ich die andere Wange hinhalte, wenn ich mehr hergebe, als man von mir verlangt, wenn ich die zweite Meile mitgehe, wenn ich nicht auf meinem Recht bestehe, wenn ich meine Feinde liebe, dann gehe ich unter, führt für Angst. Und es stimmt. Wenn du dir an die Bergpredigt hältst, wirst du dich in dieser Welt nicht durchsetzen. Wenn du dir an die Bergpredigt hältst, wirst du in dieser Welt immer wieder Zweiter sein. Höchstens Zweiter. Manchmal wirst du das Letzte sein. Und wenn diese Welt alles ist, was du hast, dann kannst du das nicht leisten. Das können sie nur Jünger und Jüngerinnen leisten. Denn Jüngerinnen und Jünger haben mehr als diese Welt. Jüngerinnen und Jünger haben Jesus und mit ihm eine ganze Ewigkeit. Also, die Bergpredigt ist für Jünger und zum letzten Mal Jüngerinnen. Die anderen hören auch zu, das dürfen sie, das geht in Ordnung. Wissen sie gleich, worauf sie sich einlassen, wann sie sich mit Jesus einlassen. Jesus hat nichts zu verbergen. Wir brauchen alle etwas vormachen. Christsein ist kein Spaziergang. Als Jesus seine Jünger auf diesem Berg versammelt, weiß er, was auf sie zukommt. Jesus weiß, wie es denen, die da vor ihm stehen, in dieser Welt gehen wird. Jesus weiß, von denen, die da vor ihm stehen, wird kaum einer eines natürlichen Todes sterben. Jesus weiß, Jakobus wird der erste von den 12 sein, der seinen Glauben an Jesus mit dem Leben bezahlt. Jakobus wird enthauptet werden, weil er sie zu Jesus bekennt. Jesus weiß, Petrus wird in Rom gekreuzigt werden. Petrus wird seinen Henkern sagen, ich bin nicht würdig, auf die gleiche Weise zu sterben wie mein Herr. Deswegen werden sie ihn mit dem Kopf nach unten ans Kreuz schlagen. So ist jedenfalls überliefert. Jesus weiß, der Letzte wird Johannes sein. Johannes wird als alter Mann ins KZ auf die Insel Patmos geschickt werden und dort umkommen. Jesus weiß, 1500 Jahre später wird seine Kirche in seinem Namen Dinge tun, die zum Himmel schreien. Und es wird Menschen geben, die in seinem Namen aufstehen und Zeugnis ablegen für die Wahrheit. Man wird diese Menschen Protestanten nennen. Denn Protestari ist lateinisch und heißt Zeugnis ablegen für etwas. Pro ist für auf Lateinisch. Protestanten sind gar nicht immer dagegen. Protestanten stehen für Jesus ein. Und als Jesus seine Jünger auf diesem Berg versammelt, weiß er nochmal 500 Jahre später, am Anfang des 21. Jahrhunderts, da werden seine Christinnen und Christen in einer Welt leben, in der ganz was anderes selbstverständlich ist, als das, was Gott sich für seine Menschen gedacht hat. Am Anfang des 21. Jahrhunderts werden seine Christinnen und Christen in einer Welt leben, in der die erste Frage bei allem und jedem ist, was habe ich davon? Was bringt es mir? Und wie geht es mir dabei? Und seine Christinnen und Christen werden ganz selbstverständlich genauso nicht das fragen und sie nach den Antworten richten, weil das eben normal ist, das macht ja jeder. Anstatt dass sie zuerst fragen, was sagt mein Herr dazu? Und weil Jesus das alles weiß, weil er weiß, er schickt seine Jüngerinnen und Jünger in eine umkämpfte Welt. Im 1. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert. Weil Jesus weiß, seine Jüngerinnen und Jünger leben gar nicht in der besten aller möglichen Welten. Weil Jesus weiß, die Welt, in der seine Jüngerinnen und Jünger leben, ist keine Spielwiese, sondern Kampfgebiet. Darum sagt er euch nicht, wie du ein gutes und angenehmes und entspanntes Leben führen kannst. Weil Jesus weiß, die Welt, in der du lebst, ist keine Spielwiese, sondern Kampfgebiet. Darum sagt er dir, wie du ein sinnvolles Leben führen kannst, ein wertvolles Leben, ein siegreiches Leben. Die Jünger Jesu sind nicht Genießer, sondern Gewinner, Siegertypen. Und so, sagt Jesus, so schauen Siegertypen aus. Ich zähle euch das jetzt einfach einmal auf. Sorry, ich habe mir gelernt, eine gute Predigt hat 3 Punkte. Meine hat 8. Beschwert euch nicht bei mir, beschwert euch bei Jesus, der hat 8 Sachen aufgezählt. Also ist der Reihe nach. Erstens, Siegertypen sind einfältig. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, sagt er. Bei Martin Luther heißt es, selig sind die, die geistlich arm sind. Geistlich arm ist gern verwechselt worden, meistens absichtlich mit geistlich arm. Also selig sind die Bescheuerten, die Blöden, die Zurückgebliebenen. Die haben es ja leicht. Die können das Ganze glauben, was in der Bibel steht, weil sie es nicht besser wissen. Die kriegen die ganzen Widersprüche und Dummsinnigkeiten nicht mit. Und na, das meint Jesus nicht. Geistlich arm ist der, der vor Gott nichts hat, der nichts vorweisen kann, der mit nichts angeben kann. Geistlich arm ist der, der nicht zu Gott sagen kann, da schau, bist froh, dass du mich hast, gell? geistlich arm ist die, die weiß, ich brauche es, dass mir jemand was gibt. Was? Reiche können sich's aussuchen. Reiche gingen zu Billa und stellen die alles entscheidende Frage, welche Sorte Lachs lege ich mir heute aufs Biosemmel? Und da der nur fragen kann, welche Sorte Streichwurst schmiere ich mir heute aufs Brot, der ist reich. Reiche können sich's aussuchen. Arme nehmen, was sie kriegen. Arme sind darauf angewiesen, dass ihnen gegeben wird. Wir leben in einer geistlich ungeheuer reichen Zeit. Na, heute heißt es nicht mehr geistlich, heute heißt es spirituell. Wie auch immer du dein Leben, wie auch immer du deinen Glauben, also deine Spiritualität gestalten möchtest, du findest für alles und jetzt einen Meister, ein Buch oder sonst was, ein bisschen Jesus, ein bisschen Buddha, ein bisschen Koran, passt schon. Man kann ja nicht so eng sein. Wir können uns das ja aussuchen. Das Angebot ist da. Es geht auf christlich, ja, ein bisschen Bibel, gut, ein großes bisschen Bibel, wir sind schließlich evangelisch, dazu ein bisschen Psychologie oder wahlweise Geisterfahrung, eine kräftige Dosis Wohlfühlen zum Drüberstreuen, Gott will ja, dass ich glücklich bin. Wo steht das nochmal in der Bibel? Eben. Und dann ist fertig das kuschelweiche, postmoderne Christentum, das nirgends anstraft. Wir können es uns ja aussuchen. Wir haben diese Vielfalt. Aber Siegertypen, sagt Jesus, Siegertypen sind einfältig. Siegertypen gehen durch diesen Blumengarten der Spiritualität durch. Und sie schauen nicht rechts ins Blumenbeet und sie verirren sich nicht links hinterm Blütenstrauch. Siegertypen schauen, wo ihr hergeht und durchgingen es noch. Bis ins Ziel. Siegertypen sind einfältig. Das Zweite, Siegertypen tragen, was zu tragen ist. Glückselig sind die, die trauern. Siegertypen schauen hin. Siegertypen schauen auch dorthin, wo es hässlich ist. Siegertypen schauen dem Leid der anderen ins Gesicht und laden sich selbst mit auf die Schultern. Nur Blindgänger schauen weg. Nur Lusches lassen Lasten liegen. An dem Sozial angearbeitet. Merkt sich das. Siegertypen können sie dreckig machen. Die wissen, am Schluss bei der Siegerehrung, da kriegst du das weiße Trikot verliehen. Da macht es ein bisschen Dreck in den Jahren, die du durch diese Welt gehst, nicht wirklich was aus. Siegertypen laden sich die Lasten auf, die zu tragen sind und gehen weiter. Und wenn sie stolpern und hinfallen, stehen sie wieder auf. Und wenn du stolperst und hinfällst, dann geht neben dir ein anderer oder eine andere von den Siegertypen und nimmt die bei der Hand und hilft auf und legt sie deinen Arm auf die Schulter, dass deine Last ein bisschen leichter wird. Das ist Kirche. Das ist Gemeinde. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Siegertypen tragen, was zu tragen ist. Das Dritte, Siegertypen können sich's leisten. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind. Die sanftmütig heißen, die in der Lutherbibel. Das sollte man nicht missverstehen. Sanftmütige sind keine Schlafis, die sie nicht wehren können. Sanftmütige können sich wehren und sagen, habe ich nicht notwendig. Brauche ich nicht. Stehe drüber. Das ist Sanftmut. Siegertypen wissen, dass sie Recht haben, aber Frieden ist ihnen wichtiger als Rechthaberei. Ein gescheiter Theologe hat mir mal gesagt, in einer Diskussion kannst du entweder den Streit gewinnen oder deinen Gesprächspartner. Aber nur Antwort jetzt war. Siegertypen können den Mund halten, wenn sie das schlagende Argument hätten, weil sie nicht schlagen wollen, sondern heilen. Als die Christen in Korinth gegeneinander vor Gericht gehen, schreibt ihnen Paulus, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen? Warum lasst ihr euch nicht lieber betrügen? Ist es dein Recht wirklich wert, dass du deinen Bruder, deine Schwester vor den Richter schleifst? Sogar dann, wenn sie oder er dir tatsächlich Unrecht getan hat. Oder nicht mehr von Vergebung die Rede, so ungefähr 7 mal, 70 mal. Solche Typen können sich verzichten leisten. Die müssen nicht alles haben, weil sie schon ihn haben, Jesus. Viertens, Siegertypen haben ein großes Ziel. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Die berühmte Frage, was kann ich schon machen? Diese Frage stellen Siegertypen nicht. So fragen Loser. Siegertypen schauen in eine Welt ohne Gerechtigkeit, und du musst jetzt gut aufpassen, dass du es nicht missverstehst. Gerechtigkeit in der Bibel ist was anderes, als du so landläufig darunter verstehst. Gerecht ist, wenn jeder kriegt, was ihm zusteht. Und jede. Du kannst Gott in Ewigkeit dankbar sein dafür, dass du nicht kriegst, was dir zusteht. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du ihm in Ewigkeit dankbar sein dafür, dass du nicht kriegst, was dir zusteht. Bei der Gerechtigkeit, die Gott vorschwebt, geht es nicht ums Bekommen, sondern ums Tun. Gerechtigkeit im Sinn der Bibel passiert dann, wenn das geschieht, was Gott recht ist. Was Gott recht ist, das ist ganz einfach. Habt ihr es heute schon gehört? Darf einmal da. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich nehme an, ihr wisst, wer das gesagt hat. Wenn du es nicht weißt, ich schaue jetzt kurz weg, dann kannst du den Nachbarn fragen, dann ist es nicht peinlich. Okay, das ist das, was Gott recht ist. Und diese Gerechtigkeit, die geschieht rund um uns herum nicht. Siegertypen schauen in eine Welt, in der sich jeder selbst der Nächste ist. In einer Welt, in der sich jede ihren Gott zurechtlegt, wie es ihr passt. Wissen Sie ja vorher, ich habe so meine ganz eigenen Vorstellungen von Gott. Und mit diesen falschen Götzen zur Hölle fahren wird. Siegertypen sehen eine Welt, die ohne Jesus auf die Verdammnis zuwankt. Und dann sagen sie nicht, was kann ich schon tun? Siegertypen sehen eine Welt, die ohne Jesus auf die Verdammnis zuwankt, und dann sagen sie, das schauen wir uns an und greifen zur Waffe. Die schärfste Waffe der Christen ist das Beten. Ist auch die hinterhältigste. Aber es geht in Ordnung. Dagegen, dass du für ihn betest, kann sich keiner wehren. Aber das passt. Wenn du betest, dann bewegen sich die Kräfte des Himmels. Und dann soll nichts passieren. Das schauen wir uns an. Die Waffe der Christen ist die Bibel. Da steht es drin, wie es Gott mit dieser Welt meint. Und mit diesem Liebesbrief Gottes an seine Menschen kannst du vor diese Menschen hintreten und kannst diese Welt, kannst die Menschen in dieser Welt, die Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie gegeben hat, kannst diese Menschen zu Gott zurückholen. Siegertypen nehmen diese Waffe in die Hand und trainieren damit, damit du im Ernstfall damit umgehen kannst. Und sie legen es auf diesen Ernstfall an. Siegertypen haben ein großes Ziel. Wir wollen Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu machen. Ist schließlich unser Auftrag. Und das soll heute nicht mehr gehen, dass Menschen in die Jesus-Nachfolge treten. Das schauen wir uns an. Siegertypen haben ein großes Ziel. Fünftens, also die Hälfte habt ihr hinter euch. Glückselig sind die, die barmherzig sind. Barmherzig sein, das heißt einfach den gelten lassen und den lieb haben, der das nicht kann, was du kannst, der das nicht hat, was du hast, der das nicht ist, was du bist. Und die, eh klar. Es kann nicht jede, es kann nicht jeder so normal sein wie du. Und dann braucht es Barmherzigkeit. Und wenn sie zum dritten Mal vergisst, was ihr euch ausgemacht habt, oder zum siebten Mal, oder zum siebten Mal, 70. Mal, ja, du kannst da Sachen merken, sie nicht oder er. Die, die mich kennen, wissen, hier spricht ein Betroffener. Ich vergesse Dinge und bedarf dann der Barmherzigkeit. Ich mache es nicht absichtlich, aber es kommt vor. Siegertypen haben die Größe, die dein Gott hat. Der ist aber sowas von barmherzig. Was der alles kann, was du nicht kannst. Was der alles hat, was du nicht hast. Was der alles ist, was du nicht bist. Und er lässt dich götten. Er hat dich lieb. Und er nennt dich sein Kind, wenn du an Jesus glaubst. An anderer Stelle hat Jesus mal gesagt, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Siegertypen haben diese Größe. So ganz der Papa halt. Sechstens, Siegertypen sind einschichtig. Gleich sage ich einschichtig, nicht einsichtig. Ich mache das gleich klar, was ich meine. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, sagt Jesus. Und ein paar Sätze später erklärt er das. Da sagt er, sagt einfach Ja, wenn ihr Ja meint und Nein, wenn ihr Nein meint. Jedes weitere Wort kommt vom Bösen. Bei Siegertypen weißt du immer, wie du dran bist. Ganz ein praktisches Beispiel aus meiner Lebensgeschichte. Einer der Gründe, einer der wesentlichen Gründe, warum ich meine Petra erwählt habe unter den Tausenden von Frauen, die sich nicht für mich interessiert haben, war, bei der weißt du immer, wie du dran bist. Die sagt es dir. Das ist großartig und anstrengend. Wenn die auszwickt ist, dann sagt sie es. Die schmollt nicht eine Woche lang, bis sie von selber draufkommt, dass da was hat. Das dauert. Meine Damen, ich verrate euch ein sorgfältige Güte, das Geheimnis unseres Geschlechts. Männer können nicht Gedanken lesen. Lebt damit. Ja? Also, die wort nicht eine Woche schmollen, bis ich frage, was ist. Und wenn ich dann frage, sagst du die ersten 20 Mal, eh nix. Ja? Ich schaue jetzt nicht, wer lacht, weil es einem bekannt vorkommt. Ja? Wenn die Antwort ist, sagt es. Du weißt, wie du dran bist. So ist es bei den Siegertypen. Da gibt es keine versteckten Bedeutungen, keine Hintergedanken, keine mehreren Bedeutungsebenen, keine Andeutungen, Formulierungen, die du so oder so verstehen kannst, die du überhören kannst. Was kann ich dafür, wenn du mich missverstanden hast? Ich habe es ja eh gesagt. Bei Siegertypen bist du, was du dran bist. Die sind einschichtig. So wie bei Jesus heute. Da war immer ganz klar, was er meint. Siebtens, es geht in die Zielgerade. Siegertypen kämpfen um Menschen und nicht gegen sie. Glückselig sind die Friedenstiften. Frieden ist viel, viel mehr, als dass bloß gerade keiner auf den anderen einschreit oder einhaut. Frieden, so wie ihn die Bibel versteht, Hebräisch Shalom, das Wort kennt ihr alle. Ich sehe da oben einen, von dem habt ihr es gelernt. Frieden, Shalom, diesen Frieden, wie ihn die Bibel meint, kannst du am besten beschreiben mit dem Satz, es passt. Wir kommen miteinander nicht nur aus, wir kommen miteinander zurecht. Es passt, wie es bei uns läuft. Es passt, wie es unter uns läuft. Es passt zwischen Gott und uns. Shalom, das ist nicht nur Ruhe. Shalom, das ist gemeinsam Backmas. Denkst du dran, in einer Diskussion kannst du entweder den Streit gewinnen oder deinen Gesprächspartner. Wenn ich am Ende vom Gottesdienst zusage, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, da geht es um diesen Shalom, dass du mit Gott und mit den Menschen um dich herum ins Reine kommst und mit dir selber. Siegertypen geben das Letzte, dass dieser Shalom einkehrt. Siegertypen reiben sie auf dafür, dass Menschen zu Jesus finden, dass Menschen, die verfeindet waren, einander in die Augen schauen und in die Arme nehmen. Hat Gott ja auch so gemacht. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohns. Dafür setzen Siegertypen sich mit allen Mitteln ein. Dafür geben sie alles. Siegertypen kämpfen um Menschen, nicht gegen sie. Und das Letzte, Siegertypen zahlen jeden Preis, was dafür steht. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Na, ist schon klar, niemand lässt sich gern verfolgen. Also wenigstens niemand, der halbwegs bei Sinnen ist oder die. Siegertypen schon gar nicht, die sind keine Masochisten. Aber sie lassen sich auch nicht davon abschrecken. Martin Luther, nur dass der auch einmal vorkommt, ihr wisst schon, zwecks Reformationstag. Martin Luther würde es so gesagt haben: Ich will lieber mit Christus in der Hölle sein, als ohne ihn im Himmel. Siegertypen gehen einfach ihrem Herrn nach. Dort geht er, dort geh noch. Koste es, was es wolle. Und wenn es durch die Hölle geht, geht es durch die Hölle. Und wenn es Verfolgung kostet, kostet es Verfolgung. Und wenn es mein Leben kostet, dann kostet es eben mein Leben. Seins hat es auch schon gekostet. Er hat seins für mich schon gegeben. Er ist es wert. Ich war es ihm ja auch wert. So sehen Siegertypen aus. Diese Welt ist keine Spielwiese, sondern Kampfgebiet. Und so schauen die aus, die dieses Kampfgebiet als Siegerinnen und Sieger verlassen werden. Im Grunde ist es ganz einfach. Siegertypen schauen wie Jesus aus. Du kannst jetzt jeden dieser 8 Punkte einzeln nochmal anschauen und wirst sehen, ja, passt auf ihn. So ist er. Und jetzt muss ich also dazu sagen, dass wir uns ganz richtig verstehen und keinesfalls falsch. Siegertypen sind nicht deswegen Siegertypen, weil sie das alles machen. Tragen, was zu tragen ist, um Menschen kämpfen statt mit ihnen, den Preis zahlen, kostet es, was es wolle und so weiter. Siegertypen sind nicht deswegen Siegertypen, weil sie das alles machen. Das gibt nur Stress. Wenn du das alles aus dir rausquetschen willst und Frust, weil es nicht geht, du kannst nichts aus dir rausquetschen, was nicht drin ist. Siegertypen sind nicht deswegen Siegertypen, weil sie das alles machen. Es ist umgekehrt. Siegertypen machen das alles, weil sie Siegertypen sind. Schau dir die Liste nochmal an. Einfältig, großzügig, zielbewusst, geradlinig, einschichtig, alles Charaktereigenschaften. So. Kurze Denkaufgabe. Wenn du dir jetzt wen überlegen sollst, auf den das alles passt, alles, ohne jede Einschränkung, dann fällt dir wahrscheinlich genau der gleiche ein wie mir. Genau. Und wenn du mit dem unterwegs bist, wenn das klar ist, du gehörst Jesus und nicht dir selber. Du hältst an ihm, du suchst seine Nähe. Du bist da, wo er ist, du gehst dorthin, wo er hingeht. Du bist dabei, wenn es um ihn geht, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Und das klar ist, dann wird er auf dich abfärben. Einfach, weil du zusammen seid. Dann wirst du ihm immer ähnlicher. In seiner Nähe geht es gar nicht anders. Siegertypen machen das alles, weil sie Siegertypen sind. Weil Jesus da ist und du ihm gehörst. Es ist ganz einfach. Siegertypen schauen wie Jesus aus, je länger, je mehr. Und diese Siegertypen, das seid ihr, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Amen.